Ich habe etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe, durch das Buch Daniel durchzupredigen. Und das ist nicht so leicht. Das waren jetzt bisher, ich weiß nicht, 13, 14 Predigten, einen nach der anderen. Ein Stück habt ihr ja auch mitgekriegt. Ein bisschen. Und das schwierigste Kapitel für mich persönlich ist Daniel 11. Das ist, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was kann man dazu sagen? Und dieses ganze Kapitel ist eine Aneinanderreihung von Streit und Kampf und Krieg. Streit und Kampf und Krieg. Und zwar zwischen dem syrischen König, zwischen den syrischen Königen und den ägyptischen Königen, den Nachfolgern des griechischen Weltreiches Alexander des Großen. Und das ist richtig schwierig. Und in der Gemeinde, wo ich Daniel durch das Buch Daniel predige, als ich mich da vorbereitet habe, habe ich gedacht, ups, das ist richtig schwierig. Und was mir aufgefallen ist, wenn man das liest, Kampf und Streit und Machtsucht, dann sind wir in unserer Zeit, oder? Es ist so viel Streit, und zwar nicht nur auf politischer Ebene. Ich könnte es wieder die Krisengebiete nennen. Ich sagte gestern noch, wir waren gerade mit unserem Sohn auf dem Campingplatz in Bremen ein paar Tage. Das heißt, ich war nur eine Nacht da, Lydia ein paar mehr. Und dann sind wir hergekommen und dann hört man immer wieder hier und da so vieles. Und ich habe meiner Frau gesagt, ich möchte manchmal nichts mehr hören. Nur noch ans Meer fahren, Strand haben, Sonne, Sandburgen angucken oder was auch immer. Es sind Krisen, überall persönliche Krisen. Tolle Gesellschaft, wir haben satt, wir haben viel und dahinter so viel Leid und Kampf und Streit. Das, was da steht, ich lese das nicht vor, keine Sorge, also das Kapitel hat, ich weiß gar nicht, fast 50 Verse. Ich will nur zwei Verse daraus vorlesen, weil in dieser ganzen Aneinanderreihung von Streit und Kampf, auf welcher Ebene auch immer, das trifft uns ja auch persönlich. Und manchmal sind wir ja selbst zu Streithansels und brauchen Hilfe. Da steht ein Satz oder zwei Sätze in Vers 32b und 33a und die will ich vorlesen. Das sind für mich Verse, das ist einer mit der zentralen Verse der Bibel und das in diesem Kapitel, voll Kampf und Streit. Ich lese mal vor. Aber die vom Volk, also da ist jetzt Israel gemeint, Daniel 11, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht helfen. Warum? Weil alles dunkel war. Weil politisch und gesellschaftlich Nebel herrschte, so viel Nebel, dass man die eigene Hand nicht sehen konnte manchmal. Kennt ihr das? Ein Auto fährt im Herbst, im Winter und es ist neblig. Genau das war die Situation, keiner hat mehr durchgeblickt, es war nur Streit und Kampf und einer gegen den anderen und jeder wusste es. Und da steht, die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Mit 18 bin ich aus der Kirche ausgetreten. Ich habe viel über Gott gehört. Ich habe selbst im Kindergottesdienst mitgearbeitet und nicht geglaubt, was ich den Kindern erzählt habe. Dann habe ich gedacht, das ist jetzt Schluss, das meine ich damit. Ich kann nicht etwas erzählen, was ich selbst nicht glaube, als überzeugter Atheist. Und 10 Jahre später wurde ich Christ und lernte Jesus kennen und lernte Gott kennen. Ich weiß bis heute, am 5. August 1981 habe ich Jesus mein Leben anvertraut. Und an dem Abend, das vergesse ich nicht, wusste ich nicht mehr, der Gott ist da, mein Gott. Mein Gott, mein Vater. Das war klar, ich gehöre zu ihm. Das kann ich nicht erklären, das kann ich auch wissenschaftlich nicht erklären. Aber ein Kind kann auch nicht wissenschaftlich erklären, warum es zur Mutter gehört oder Vater, oder? Muss auch nicht. Sag nur Papa und Mama, das weiß es. Und das wusste ich an dem Abend. Ich lernte Gott kennen. Das hat alles verändert. Deswegen ist mein Leben nicht nur easy und leicht. Mit Höhen und Tiefen. Wir haben es gerade gesungen. Der Sieg gehört dir allein. Wenn ich das Kreuz sehe, wenn ich nur noch Tod sehe und Schwierigkeiten sehe, du siehst den Sieg. Ich musste gerade bei dem Lied an Jesus denken. Er war der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Die Menschen haben sich geschüttelt, als sie ihn sahen am Kreuz. Und er wird eines Tages wiederkommen und alle werden ihn sehen. Und wir werden ihn sehen. Kein Mensch kann sich dem entziehen, ob Atheist oder wie der auch heißt. Jesus wird kommen. Die vom Volk, die ihren Gott kennen. Es war damals eine sehr schwierige Zeit. Ich will das jetzt nicht weiter in die Details gehen. Es war eine Zeit, wo der Glaube sehr hinterfragt wurde. Exakt dieselbe Zeit wie heute, wo viele sich gedacht haben, stimmt es noch, was die Bibel sagt? Nur ein Beispiel, ihr kennt das Wort Gymnasium, ne? Kennt ihr Gymnasium? Ich war auch mal im Gymnasium, ich habe gar nicht gewusst, in was ich da für ein Haus war. Wisst ihr, was Gymnasium auf Deutsch heißt? Die Anstalt, in der man nackt Sport treibt. Wir haben es nie nackt gemacht, ich wusste das gar nicht. Ja, das ist die Bedeutung des Wortes Gymnasium. Gymnasium bedeutet, es ist eine Lehranstalt, in der man nackt übt, nackt. Keine Klamotten an. Ja, wusste ich gar nicht. Die Direktoren haben uns ja was vorenthalten. Okay, ich lasse das mal. Punkt war, die griechische Kultur war durch Alexander den Großen weit verbreitet. Und auch in Israel gab es diese Gymnasien. Und die jungen Israelis haben da auch geübt, natürlich auch nackt. Und die waren beschnitten am Glied. So. Und das war denen peinlich. Da haben wohl die anderen gelacht. Und dann haben sie sich entschieden. Man hat sich dann damals so gefragt, na, die Gesellschaft will es so und die Bibel sagt so. Und hat man sich damals gedacht, okay, wir lassen das mal mit der Beschneidung, dann sehen wir auch aus wie die anderen. Und wer ein Stück weit die Geschichte vom Volk Israel kennt, der weiß, die Beschneidung ist das Kennzeichen des Glaubens des Volkes Israel. Das war ein Rieseneinschnitt. Und das ist genau dasselbe, als wenn du einem Menschen sagst, du brauchst dich nicht für Jesus zu entscheiden, du brauchst dich nicht bekehren, komm sowieso alle in den Himmel. Das stimmt doch so nicht. Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns dorthin zu bringen, um uns hier zu begleiten in unserem täglichen Leben. Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich, du bist da, Herr, jeden Tag. Fantastisch. Und dann wurde das abgeschafft. Und so hat man auch heute viele Fragen, ob das noch alles stimmt mit der Bibel. Und dann heißt es, da kam ein Herrscher auf und der hat diejenigen vom Volk, die den Bund übertreten haben, die also Gottes Gebote verlassen haben, zum kompletten Abfall verführt. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Könnt ihr euch vorstellen. So wie heute auch. Und da heißt es, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, die eine persönliche Beziehung zu ihm haben, die mit ihm leben, die werden stark sein und danach handeln und sie werden vielen zur Einsicht helfen. Gott kennen. Es bedeutet mit ihm unterwegs sein. Mit ihm unterwegs sein. Ich habe so gedacht, als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich nicht gewusst, wie schwer sie war, wie groß, wie viele innere Organe sie hat. Na gut, da hätte ich zählen können. Ich wusste auch nicht, wie lang ihre Stimmbänder sind, wie viele Haare sie auf dem Kopf hat. Aber ich habe Lydia kennengelernt. Und ich wollte sie kennenlernen. Und wir haben geheiratet, weil wir uns kennengelernt haben. Die wissenschaftlichen Fakten habe ich immer noch nicht gewusst. Die haben mich auch nicht interessiert. Ich könnte mir sicher viel wissenschaftliches Wissen aneignen über Lydia. Was nützt es? Man kann über Gott viel Wissen sammeln. Ein chinesischer Christ, der aus der Verfolgungszeit von Mao noch kam, das war brutal, der kam nach Europa, ich denke nach Frankreich, und er sagte zu einem Christen: Ihr Christen hier im Westen, ihr wisst viel über Gott, aber wir kennen Gott. Sie haben Gott kennengelernt in ihrem Alltag, in der Verfolgung. Ich habe von einem Christen gelesen, der hat das Sprachengebet nicht gehabt oder auch abgelehnt, und der wurde im Gefängnis von China gefoltert, und in der Folter fing er an, in Sprachen zu beten und bekam auf einmal die Kraft vom Herrn, um das Ganze zu überwinden. Wir kennen Gott. Es gibt nur eine Möglichkeit, Gott kennenzulernen, die Hand von Jesus zu ergreifen und mit ihm unterwegs zu sein, mit ihm auf dem Weg zu sein. Wenn ich jetzt zurückdenke, 43 Jahre Glaubensleben, das stimmt. Jesus ist da. Der Punkt in meinem Leben ist nicht, dass ich viel über die Bibel weiß. Ob ich viel weiß, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber das ist nicht der Punkt. Aber ich weiß, Jesus ist da. Ich kenne Punkte in meinem Leben, die sehr schwierig waren. Ich kenne Momente in meinem Leben, wo ich gefühlt in der Situation war, alle gehen irgendwie weg und wenden sich ab. Und ich erlebte, Jesus hat's nicht gemacht. Er war da. Ich habe Bücher, 15 Bücher vollgeschrieben, Tagebücher, mit Erlebnissen mit Jesus, mit ihm. Er ist an meiner Seite. Und wenn du dich ihm anvertraut hast, ist er an deiner Seite. Und er wünscht sich eins von dir und von mir, nicht viel Wissen über ihn anzuhäufen, sondern mit ihm zu leben, mit ihm zu rechnen, im Alltag, da wo wir sind, wo es manchmal gefühlt ist wie am Kreuz oder das dunkle Tal, wo man nicht weiter weiß, wie geht das überhaupt weiter, persönlich oder auch als Gemeinde. Herr, du bist der Weg, du weißt es. Du weißt es. Jesus ist bei dir. Das klingt so profan und macht doch den Unterschied. Von Mose heißt es in Hebräer 11, Abvers 24, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen. Als Baby war er zur Tochter Pharaos gekommen. Alle anderen Jungen wurden umgebracht. Er hat überlebt. Und dann 40 Jahre am Königspalast des Pharaos. Bestes Essen, beste Erziehung, beste Bildung, alles perfekt. Aber er wollte, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als den flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Was hier steht. Der hat alles. Der hat alles. Königskind. Der brauchte nur Schnipp machen und die kühle Cola kam mit Eis und Strohhalm. Alles, was er wollte. Und dann sah er sein Volk, diese Sklaven. Die haben ja für ihn gearbeitet. Er hätte doch bloß schweigen brauchen. Er hätte nochmal 40, 50 Jahre gelebt. Zu Hause braucht. Träumen wir doch von. Das wär's doch. Wir waren auf dem Campingplatz, wir haben gezeltet. Auf dem Schotter. Um uns herum lauter Camper. Das sind rollende Häuser. Wäre doch was. Haben wir nichts Geld. Egal. Mose hatte alles. Lieber mit dem Volk Gottes misshandelt werden. Lieber mit diesen Christenpeople verlacht werden, als, naja. Und dann heißt es weiter, er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Ich habe schon manches Mal gedacht, wärst du doch Betonbau, ich bin ja Betonbaumeister, hättest doch einen guten Job auf dem Bau gemacht, vielleicht auch Ingenieur gemacht, hättest mehr Geld verdient. Warum so? Aber ich empfand den Ruf, das Wort Gottes zu verkündigen. Und Jesus lebt. Er sah auf die Belohnung. Wir wollen ja nicht auf die Belohnung schielen. Und doch dürfen wir auf die Belohnung hoffen. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Nicht die in eine große Gemeinde gehen. Nicht die viel Geld haben. Viel Bildung haben. Irgendwas vorweisen können. In der Welt musst du vorweisen. Du musst Geld haben. Richtige Klamotten. Ich habe leider nur die Sandalen an. Meine Predigtschuhe habe ich nicht eingepackt. Geht auch. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz erdacht hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Die ihn lieben. Die ihm vertrauen. Danke, Jesus, du bist da. Du bist treu. Du bist da. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Er verließ Ägypten. Der hat auch gern Schnitzel gegessen. Und schön Salat mit vielen teuren Ölen. Hat er sicher auch. Aber er hat es verlassen. Ich spreche ja nicht dagegen, dass das schlecht wäre. Aber wir verstehen. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Der hat was mitgekriegt. Gott verlässt Ägypten. Aber der wollte Ägypten nicht alleine verlassen, Gott, sondern mit seinem Volk und mit Mose. Und da hat er gesagt, da ziehe ich mit. Die Beziehung zu Gott war Mose mehr wert als alles andere. Die Mühe der Wüstenwanderung, ein Leben mit dem Herrn und nach seinem Wort, ist in dieser Welt eine Wüstenwanderung. Das ist eine Wüstenwanderung. Schüler, die Christen sind, die erzählen mir, was sie an der Schule manchmal erleben. Tolle Storys, interessante Storys. Wie Mitschüler versuchen, den Christ vom rechten Weg abzubringen. Das juckt die. Nein. Moses war es das wert. Diejenigen, die Gott kennen, sind keine Supermänner oder Frauen. Sie gehen durch Ängste, Einsamkeit, Ablehnung, Menschenfurcht, Sorgen wie alle anderen. Die Gott kennen, sind nicht perfekt. Sie haben Schwächen und Fehler, sie machen Fehler, erleben Ablehnung und Ausgrenzung. Es gelingt ihnen nicht immer alles. Sie möchten gerne alles richtig machen, aber sie schaffen es nicht immer, den Willen Gottes richtig zu tun. Geht es denn ja auch manchmal so? Ich leide bis heute daran. Ist schwer manchmal. Sie haben nicht auf alles eine Antwort. Sind normale Menschen. Aber sie haben den an ihrer Seite, der gesagt hat, ich will mit dir durch dein Leben gehen, durch deine Lebenssituation. Bonhoeffer hat gesagt, der Herr ist der Einzige, der in der Lage ist, mit jedem von uns durch sein Leben zu gehen, wie es sich gestaltet. Er ist der Einzige, der es versteht, trägt, erträgt und zum Ziel bringt, zu dem, was er vorbereitet hat. Das lohnt sich. Dieses Jesus-Nahe-Sein wird in unserem Leben angegriffen. Ich gehe vor allem auf diesen Punkt ein, Gott kennen, die anderen ein wenig später. Was wird in unserem Leben als Christen angegriffen? Da ist die Gefahr des Ärgernisses. Johannes der Täufer, der hat Heuschrecken gegessen und wilden Honig gegessen. Der hat in der Wüste gelebt, der hat also irgendwie doch kein so normales Leben geführt, würde man heute sagen, im Auftrag Gottes. Er hat gepredigt, er erlebt, wie Hunderte, Tausende zum Glauben kamen, er hat sie getauft. Und schlussendlich macht er einen Fehler, könnte man sagen, war ja kein Fehler. Er sagt dem Herodes, die Frau, die du hast, ist nicht richtig. Das ist die Frau von deinem Bruder, ist nicht in Ordnung, was du machst. Worauf die Frau ihm Kopf kürzer macht. Ihr kennt die Geschichte im Gefängnis. Der Johannes hat alles gemacht. Er hat dem Herrn gedient. Und plötzlich ist er im Gefängnis. Also da kommen doch Fragen. Gott, ich habe alles für dich gemacht. So vieles. Und jetzt auf einmal das. Ich möchte doch auch leben. Josef hat alles richtig gemacht, als Sklave im Haus von seinem Chef im alten Ägypten, Potiphar. Und da kommt die Frau, will mit ihm ins Bett gehen, und sagt, mach ich nicht. Rennt raus und landet im Gefängnis. Ich kann mir vorstellen, da geht was. Gott, warum? Und das kenne ich von so vielen Gesprächen auch, von älteren Geschwistern am Ende ihres Lebens. Was habe ich eigentlich gemacht? Und es ist interessant, Johannes schickt dann, der Täufer, schickt jemand zu Jesus und lässt ihn fragen, Jesus, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus sagt, geh hin und sag zu Johannes, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und dann, selig ist, glücklich, der sich nicht an mir ärgert. Wer kennt nicht Situationen im Leben, wo man sich alleine gelassen fühlt, auch vom Herrn, und denkt, Jesus, warum siehst du nicht, warum handelst du nicht? Ich kenne das auch. Das ist eine dieser Gefahren. Was kostet dann was, trotzdem zu Jesus zu gehen, sagen, Herr, der Begründer der Heilsarmee, ich weiß jetzt hier seinen Namen nicht, William Booth, dessen Frau, die haben 8 Kinder gehabt, dessen Frau starb an Krebs, und er betet dann zum Schluss, als seine Frau gestorben war, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich will dir vertrauen. Hat auch so viel für Gott gemacht. Ein anderer Punkt, wo diese Nähe zu Jesus in unserem Leben angegriffen wird, auch vom Textzusammenhang, es ist die Gefahr des Ärgernisses über sein Wort. Jesus hat Tausende gespeist. In Johannes 6. Tausende! Und wenn man Frauen und Kinder dazu zählt, muss man eigentlich, dann waren das also unglaublich viele. Und er geht weg. Und die Menschen laufen ihm hinterher. Jesus, komm! Und sie wollen ihn zum Brotkönig machen. Das ist unser neuer Politiker. Der muss an die Spitze. Dann läuft das alles. Der kriegt's hin. Und Jesus entzieht sich ihnen und begegnet ihnen dann schlussendlich. In Johannes 6 kann man es nachlesen. Und er sagt den Menschen, schafft euch wirkliches Brot. Und er erklärt ihnen dann, was sie im Leben brauchen, nämlich die Beziehung zu ihm. Eine persönliche Beziehung. Und die Leute ärgern sich und alle gehen weg. Die Jünger bleiben übrig und er fragt, die Jünger, wollt ihr auch weggehen? Jesus gibt kein Deut nach. Jesus streicht nichts weg. Jesus hat sich nie Gedanken gemacht, naja, vielleicht muss ich ein bisschen niederschwelliger werden und ein bisschen was streichen. Er sagt das, was wichtig ist. Und die Menschen gehen weg. Auch heute ist das Wort Gottes, kann ein Ärgernis sein. Die ethischen Vorstellungen, die moralischen Vorstellungen der Bibel, das ist eine Herausforderung. Ich komme aus der Hippie-Zeit. Wisst ihr noch, was Hippies sind? Die Langhaarigen, freies Leben, freie Liebe und so weiter und so weiter. Und da wurde ich Christ. Ups. Oh, ich habe sofort verstanden, wo es lang geht. War mir alles klar. War für mich auch nicht so ein Problem. Ich kannte Gott. Der Vater weiß, okay, das ist richtig so. Die Gott kennen. Die Gott kennen. Auch das ist heute ein Punkt, die Gott kennen. Die ihren Gott kennen. Die das Ärgernis des Wortes überwunden haben. Die davon überzeugt sind und glauben, Gott meint's gut, auch in den Vorstellungen und in den Regeln, die er uns gibt. Die sind nicht schlecht, die sind nicht lebensverneint. Stimmt nicht, was um uns herum erzählt wird. Und die dritte Gefahr, die will ich auch noch erwähnen. Zwei Worte, kennt ihr die? Ganz einfach, kennen wir alle. Keine Zeit. Keine Zeit zum Bibellesen, keine Zeit zum Gebet. Wenn der Widersacher Gottes, Satan, eins hasst und zerstören will, dann ist es deine Nähe zu Jesus. Dann setzt er alles dran, damit du auf jeden Fall die Bibel nicht liest. Und wenn er das nicht plump schafft, dann kommt er mit den Argumenten, oh, du willst doch nicht gesetzlich sein und gibt dir alles so fromme Ausreden. Oder wenn du beten willst, kennt ihr das? Wenn ich beten will, es ist brutal. Es ist ein Kampf. Die Nähe zu Jesus. Wunder dich nicht, wenn diese Zeit angegriffen ist, auch dein Gottesdienstbesuch. Ich habe so gedacht an Verliebte und Verlobte. Die können gar nicht genug miteinander reden, oder? Also wir haben Stunden zusammengesessen. Wenn ich den ganzen Tag auf dem Bau gearbeitet habe, von 8 Uhr bis 18 Uhr, das waren 10 Stunden, war ich gar nicht. Und dann bin ich ja morgens früh aufgestanden, um stille Zeit zu machen. Abends ging ich noch zu Lydia. Und das war dann spät. Und meistens war abends noch Chor in der Gemeinde und sonst was. Und dann haben wir uns halt um 9:30 Uhr getroffen, oder? Und dann wurde es 11. Wir wollten reden miteinander. Man will gar nicht anders. Und so ist es hier auch. Die ihren Gott kennen. Sie kennen ihn aus dem täglichen Umgang mit seinem Wort. Es ist ihnen vertraut. Sie bleiben in der Lehre und sie wissen, er meint es gut, er macht es gut. Johannes 8, Vers 31 und 32. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn ich Talkshows höre, mit Experten, bin ich nachher noch verwirrter als am Anfang. Weil ihr mal alle recht. Sagen sie zumindest. Weiter geht's da nicht. Ich weiß nicht, wie viele Talkshows es schon gegeben hat für den Ukraine-Krieg. Hat das einen das Leben gerettet? Nee, noch keinem. Und wenn mich jemand fragt, dann sage ich, hier, lies die Bibel. Lies die Bibel. Das ist die Wahrheit. Und am Wort Gottes kannst du dich erkennen. Am Wort Gottes kannst du Jesus erkennen. Du kannst seine Liebe erkennen. Und du erkennst, dass er für dich gekommen ist und nicht gegen dich gekommen ist. Dass er dir sein Wort gegeben hat, um dir Wegweisung zu geben. Und wenn er dich korrigieren will, dann macht er das, um dich zu warnen, um dich zu erinnern und zu sagen, pass auf, da ist es gefährlich, da geht's in den Graben. Nicht gut. Das ist Jesus. Die ihren Gott kennen. Liebe macht stark. Stimmt's? Liebe macht stark. Ich weiß, ein Bruder in Wittenberge, der hat mir manchmal in den 10 Jahren, wo ich dort Pastor war, hat er mir manchmal nur einen Satz gesagt. Ich bin fast geschwebt dann immer. Das konnte der. Der hat so ermutigend. Ja, das brauchen wir. Das ist Jesus. Liebe macht stark. Und wenn man das erlebt, wenn man Gott kennenlernt, er ist für mich, er ist mit dir, dann wird man stark, oder? Wenn man an der Seite einen Starken hat, wird man stark. Wenn man in einer Situation ist, wo man sagt, jetzt ist alles aus, nee, sagt Jesus, nicht alles aus. Ich habe doch noch eine Tür. Die kannst du jetzt noch nicht sehen. Lass uns noch mal ein Stück gemeinsam gehen. Und die kommt dann. es kommt. Paulus sagt in Epheser 6, Vers 10, am Anfang, wo es dann mit der Waffenrüstung weitergeht und dem geistlichen Kampf, das Erste, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Beschäftige dich nicht mit dem Bösen und mit dem Schwierigen und dem Negativen, beschäftige dich mit Jesus. Schau auf Jesus, guck auf ihn, sprich mit ihm. Er kennt den Weg, er weiß den Weg, auch da, wo Kampf ist. Also, die ihren Gott kennen, werden stark sein. Das ist der zweite Punkt. Drittens, sie werden danach handeln, handlungsfähig bleiben. Wie oft im Leben als Christ erlebt man Müdigkeit, Lähmung, ganze Gemeinden, man möchte hinschmeißen, Ehen zerbrechen, weil man einfach hinschmeißt. Wie oft wollte ich auch Predigen schon aufgeben, die Pfadfinderarbeit. Dies Jahr bin ich 40 Jahre bei den Pfadfindern. Das heißt bei den Rangern immer so, einmal Ranger, immer Ranger. Das ist wohl wahr. Ist Anti-Aging. Junge Leute helfen einem. Das ist richtig gut. Aber das ist ja nicht der Grund. Aber Jesus lebt und er hilft aufstehen. Wie oft ist da das Gefühl, dass das Leben großgeschrieben kein Leben ist klein geschrieben, sondern ein permanenter Widerstand und Angriff. Die ihren Gott kennen, werden Stärke bekommen, handlungsfähig bleiben. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Wenn du einen Adler siehst hier mal oder so ein Habicht oder so einen schönen Greifvogel, guck mal, wie die fliegen. Fantastisch. Was ist der Grund? Jesus. Das Schauen auf ihn. Sie laufen und sie werden nicht matt, sie wandeln und sie werden nicht müde. Und der letzte Punkt, und damit schließe ich dann ab, wer das erlebt, wer Gott kennt, wer durch ihn stark wird, handlungsfähig bleibt, den brauchst du nicht sagen, mach jetzt mal was für Jesus. Das will er. Wenn man was mit Jesus erlebt hat, das muss ich doch weiter sagen, oder? Vorgestern saß ich im Zug von Verden nach Bremen. Ein Stück bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Und dann kam Regen und zwar kalt und dunkel. Und neben mir saß ein Mann. Und da kamen wir auch ins Gespräch. Da habe ich ihm erklärt, was Glaube ist. Gar nicht kompliziert. Testament, Vermächtnis, Erbe. Gott will Beziehung. Die ihren Gott kennen, werden stark sein, handlungsfähig bleiben und vielen anderen helfen können zur Einsicht, nämlich zu erkennen, wo es wirklich lang geht. Nicht welche Partei man wählen soll, sondern wer der ist, der Übersicht und Einsicht hat, und das ist Jesus. Amen. So, ich hoffe, das hat euch ermutigt und gestärkt. Lies mal Daniel 11, das ist der Hammer. Also wenn man das liest, das ist wirklich ein Brocken. Das ist nicht nur eine Nuss, das ist eine ganze Tüte voll Nüsse. Aber dieser eine Vers, 32b, 33a. Die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln, und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Also wenn da wieder eine Expertenrunde ist, wo man nicht durchblickt, was sie alle wissen, du weißt es, weil du die Bibel kennst. Okay, ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Und am allermeisten will ich dir danken, dass du uns nicht eine Religion gegeben hast, ein Gesetzesbuch, Vorschriften gemacht hast und jetzt seht mal zu, wie ihr das hinkriegt, sondern du bist gekommen, um an unserer Seite mit uns durchs Leben zu gehen. In dem Alltag, den wir erleben, wie ihn jeder von uns auch erlebt, Herr, mit seinen Höhen und Tiefen. Und du kennst das. Du hast selbst gelebt, Herr. Und was dein Wort anbelangt, deine Gebote, du selber gibst uns die Kraft und auch das Verständnis, dir zu vertrauen, dass sie gut sind, dass du es gut meinst und gut machst. Und du gibst uns die Kraft, auch danach zu leben. Herr, so erinnere uns an dieses Wort, die dich kennen, die werden stark sein, handeln können und anderen zur Einsicht verhelfen. Herr, da ist auch Freude, da ist Hoffnung, da ist Zuversicht. Und so danke ich dir für dieses Wort, Herr. Amen.